Die Unsicherheit nimmt in den Märkten zu. In den USA kommt es so langsam zur Korrektur. In Europa hält der Markt sich noch einigermaßen wacker. Was das jetzt bedeuten könnte und vor allen Dingen in welchem Zusammenhang das mit Donald Trump steht, das werden wir jetzt besprechen. Und damit herzlich willkommen zur Marktwoche. Ich bin Wieland Ahlt, ich begrüße Sie ganz herzlich ein letztes Mal nochmal jetzt aus Hamburg. Und ja, die Tage gehen ruhig vorbei, wobei so ruhig war es ja nicht. Ich war ja auf dem, Sie wissen es ja, ich bin ja ein Metalhead. Ich war auf dem Pantera-Konzert, wer die Band kennt, war in den 90er Jahren sehr, sehr groß, sehr stark. Und dann natürlich einiges da bewegt in der ganzen Szene und ist durch viel, viel, viel klarerweise Feierei auch dann dementsprechend bekannt geworden oder hat eben auf sich damit einen Namen erarbeitet. Nichtsdestotrotz, die Feierei hat Spuren hinterlassen. Zwei von den Mitgliedern, den ehemaligen, sind ja schon verstorben. Und der Sänger, der früher nur rumgesprungen ist, der ja, bewegt sich jetzt kaum noch, weil er sich bei all den ganzen Spirenzien irgendwann mal den Rücken lädiert hat. Was ich aber sagen will, und ich erspare Ihnen jetzt auch mal ein Video von dem Konzert, in den Konzerten, gerade im Rockbereich, vielleicht kennen Sie das, wenn Sie dafür interessieren, man wird zusammen alt. Es ist tatsächlich so, ja, vielleicht kommt da nochmal irgendwie die Generation danach mit dazu, aber am Ende, es ist 40 plus oder eher 50 plus zusammen mit den Musikern und man fängt zusammen an und man hört irgendwie auch zusammen auf. Finde ich persönlich eine ganz romantische Vorstellung, vielleicht können Sie das teilen, aber das einmal so aus meinem persönlichen Erleben und jetzt lasst uns mal direkt reingehen in die Zahlen. Ja, was gab es in den vergangenen Tagen zu berichten? Also ich denke, die wichtigsten Themen hier für die vergangene Woche, klar, wir reden über die Eurozone, wir reden über die Inflationsrate, die aktuell bei 2,5% liegt, etwas über den Erwartungen und auch dem Vormonat oder Vorjahr, wie auch immer. Und wir sehen eben 2,5% ist entfernt, deutlich entfernt von dem Inflationsziel, das bekanntermaßen bei 2,0% liegt, was die EZB ja mal dann ausgerufen hat und eigentlich auch verfolgen sollte. Ja, was bedeutet das? Das bedeutet im Endeffekt, dass die Zinssenkungen momentan noch nicht wirklich so angebracht sind, weil Zinssenkungen, Sie wissen es, vergünstigt das Geld, könnte also mehr Geld auch letztendlich in Umlauf bringen, was den Wert des Geldes mindert. Ja, so, und damit haben wir natürlich Inflationseffekte, die dann kommen könnte. Und das heißt, bei genauer Betrachtung könnte auch sowas dann wiederum die Zinssenkungspolitik der EZB in Frage stellen, beziehungsweise auch verzögern. Und viel wichtiger, ja, zumindest für die Weltwirtschaft, was bedeutet es dann wiederum für den Dollar, für die Fed? Denn die Fed könnte das dann genauso sehen und sagen, nee, Freunde, mit der Zinssenkung, da warten wir nochmal, was wiederum den Dollar stärken dürfte und natürlich auch dann wiederum die Frage in den Raum stellt, inwieweit ist das gut für die Aktienmärkte, für die Unternehmen, weil günstiges Geld sorgt eben auch für viel, möglich oder viele Möglichkeiten anzulegen und zu investieren. Ob das direkt Aktien sind, Rohstoffe oder eben, Industrieanlagen, um eben weiter zu produzieren, das muss sich dann zeigen, aber im Großen und Ganzen, dafür braucht man eben günstige Kredite, ja, zum Beispiel. Ja, dann haben wir die Einkaufsmanager-Indizes aus den USA, aus Deutschland und immer wieder hier die gleiche Geschichte, über 50, eher eine Wachstumsbranche oder zumindest positiv zu sehen, unter 50 wird es dann eher knapp. So, und in den USA, Dienstleistungen, aber auch in Deutschland sind die Dienstleistungen eher positiv zu bewerten, heißt also über 50 und bislang waren zumindest in den USA, in Deutschland sowieso, das verarbeitende Gewerbe eher unter 50. Da sind wir jetzt drüber, heißt also, da kommt Schwung rein, da kommt so ein bisschen Wachstum rein. Und in Deutschland haben wir das verarbeitende Gewerbe eben deutlich unter 50, auch wenn wir uns so langsam da annähern. Jetzt sind wir von 42,5 auf 45 geklettert, aber nichtsdestotrotz sind wir von den Wachstumsimpulsen da dementsprechend entfernt. Ja, dann hatten wir am Dienstag die Stellenangebote aus den USA, da sind wir auch leicht unter den Erwartungen. Im Großen und Ganzen kann man aber auch sagen, dass, und das hat sich am Freitag gezeigt, dass die Arbeitslosenquote in den USA ja weiterhin rückläufig ist. Ja, jetzt aktuell bei 4,0 von 4,1%, und das heißt, im Großen und Ganzen brummt's, Punkt. Und wenn man sich jetzt noch überlegt, jetzt kommt halt noch MAGA mit rein, Donald Trump, Make America Great Again, ja klar, Das hat natürlich dann wiederum Auswirkungen auf die Arbeitslosenquote, auf die Stellenangebote, auf das Verbrauchervertrauen, auf den Konsum der Menschen, auf die Häuser und so weiter und so fort. Also Sie können sich vorstellen, es zieht dann ja Kreise. Und das ist eben genau die Situation, die wir letzten Endes ja auch immer wieder brauchen, um halt über entsprechende Anlagen zu sprechen, beziehungsweise Anlageideen zu finden. Schauen wir mal in die kommende Woche rein. Was erwartet uns ab heute? Ja, FED-Vorsitzender Powell nimmt Stellung. Ja, da darf er natürlich gespannt sein. Ich kann mir vorstellen, ja, gerade kurz vor den Inflationszahlen wird er sich sehr verhalten äußern. Ich glaube, darauf können wir uns verständigen. Alles andere würde mich sehr überraschen. Und da muss man mal sehen, am Mittwoch 2,9% aktuell der Verbraucherpreisindex in den USA. Ob wir vielleicht sogar auf die 3,0 kommen, das dürfte die Stimmung deutlich trüben aus meiner Sicht, weil es eben wirklich dann heißen könnte, dass die Fed, und das könnte man dann sich dann am Mittwoch auch nochmal anhören, eben noch vorsichtiger agiert, als sie es momentan eh tut. Ja, dann gehen wir nochmal in die Verbraucherpreise für Deutschland. Ja, am Donnerstag 2,3% haben wir aktuell, werden erwartet. Schauen wir mal, ob es so kommt, ja, ob wir da bleiben oder ob wir vielleicht nicht doch auch ähnlich wie bei der Eurozone vielleicht auf 2,4 kommen oder vielleicht sogar auch auf 2,5. Ja, das könnte so ein Thema sein, dass man sich da mal genauer anschauen darf. Und dann geht's mit den Einzelhandelsumsätzen und auch mit dem Erzeugerpreisindex im Endeffekt aus der Woche raus. Im Großen und Ganzen aber Termine hin, Termine her, Daten. Tja, was sind Daten wert, wenn Donald Trump mal wieder einen raushaut? Ich sag's mal ganz bewusst so, denn offen gesagt, er macht das ja mit Absicht. Das darf man sich einfach nicht, das darf man natürlich nicht vergessen. Das heißt, Donald Trump geht eben bewusst mit einer klaren Aussage, einer deutlichen, auch einer polarisierenden Aussage nach vorne. Und das Ganze hat natürlich Effekte. Und diese Effekte lauten, die Partner, Verhandlungspartner, nennen wir sie mal so, sind ja gezwungen, sich mit einem Thema auseinanderzusetzen, denn es steht ja jetzt im Raum und erfordert und erfragt halt irgendwie eine Stellungnahme. Und von dort aus wird das Gespräch dann eben geführt. Und wir dürfen uns natürlich auch hier vorstellen, dass Donald Trump eher das Interesse der USA im Auge hat als das Interesse des Verhandlungspartners. Und das ist wiederum das, was uns wieder ja in die USA bringt, in die Indizes, in die Aktien, aber auch natürlich in den US-Dollar. Dass wir da eben im Endeffekt eher positive Impulse erwarten sollten, wenn Donald Trump Verhandlungen aufnimmt. Ob das jetzt, wie gerade aktuell im Gazastreifen ist, was ja nun völlig außerhalb dessen steht, was man sich letztlich vorgestellt hat mit Make America Great Again. Aber ich werde nachher bei den Aktien nochmal darauf zu sprechen kommen, weil es eben tatsächlich ganz interessant sein könnte, diesen Gedanken mal fortzuführen, unabhängig davon, wie man jetzt dazu steht. Doch eins ist klar. Wenn das jetzt erstmal im Raum steht, wird darüber gesprochen. Mit welcher Lösung auch immer, das ist auch nicht unser Thema und das wollen wir auch hier nicht wirklich vertiefen. Aber Fakt ist, die Welt muss sich jetzt damit auseinandersetzen. Und ich gehe davon aus, es wird nicht zum Schaden der USA sein. Das lassen wir mal so stehen und gehen direkt in die Charts. Und schon sind wir im DAX und wir sehen, der FDAX im Wochenchart hat sich doch wacker gehalten. Ich bin beim letzten Mal ja davon ausgegangen, dass es jetzt ausgehend einfach von der etwas getrübteren Stimmung, will ich gar nicht so sagen, aber es wird eben eng bei 22.000 Punkten. Das ist eigentlich jetzt Zeit für eine Korrektur wäre. Das bleibt immer noch stehen, aber es wird einfach um eine Woche verschoben. Wir sehen im Endeffekt genau ein Spiegelbild. Es ging nochmal ein bisschen höher rauf. Das heißt, natürlich haben wir wieder mal ein neues Allzeithoch im DAX gemacht. Und damit sind wir eben bei 22.038. Also hier können wir jetzt einen Haken dran machen. Und die Frage ist eben einfach, läuft es direkt nochmal wieder weiter oder dürfen wir uns jetzt darauf einstellen, dass der Markt zumindest mal ein Stück weit zurückkommt. Und offen gesagt, ich favorisiere diese Variante, dass es jetzt nochmal korrigiert, auch gerade im Zuge dessen, dass halt in den USA momentan so ein bisschen Vorsicht einkehrt. Und damit ist mein Favorit hier im Endeffekt bei 20.500 Punkten rund. Das ist so der Unterstützungsbereich, der gerne auch nochmal getestet werden darf. Und das kann jetzt in ein, zwei Wochen abgearbeitet werden. Dann gibt es vielleicht neue Impulse, irgend mehr Klarheit. Was macht Donald Trump jetzt mit Europa? Wie sieht es mit den Zöllen aus für Deutschland, für Europa, für die einzelnen Produkte und Bereiche? Und das könnte entsprechend, diese Unsicherheit könnte jetzt den DAX so ein bisschen in die Korrektur bringen. Aber wie gesagt, es ist eher eine Korrektur zu erwarten, denn die Euphorie an den Märkten, sie ist zwar noch nicht euphorisch, aber sie könnte sich durchaus aufbauen, wenn eben so langsam durchdringt, dass tatsächlich auch alles das, was jetzt am Verhandlungstisch sich aufstapelt, tatsächlich zu beider Seiten die Nutzen ist. Wenn auch eher mit einem Gewicht auf die USA und einem kleineren Gewicht auf den Verhandlungspartner. Aber sei es drum, eine Verhandlung, ein Deal sozusagen, kommt ja eher nur dann zustande, wenn beide auch dazu ja sagen und zustimmen, einschlagen sozusagen. Und da sollte man auch erwarten, dass auch der DAX davon profitiert, wenn vielleicht auch nicht so stark wie die US-Märkte. Gehen wir mal schnell in den Tageschart und schauen uns mal an, wie sich denn die letzte Woche so entwickelt und aufgebaut hat. Und damit wird eigentlich relativ klar, wie stark der DAX auch ist. Wir sind ja hier mit einer Kurslücke gestartet am Montag, ja, vom 31. auf den 3. und haben uns von dort aus direkt wieder hochgearbeitet, von einem Allzeithoch auf das, da schauen wir mal auf das nächste, ja, tatsächlich um ein paar Punkte nochmal kurz rüber. Und jetzt sehen wir ein Harami, in dem Fall halt, ja, es ist ein bearish Harami, bullish Harami, wir wissen es nicht. Es kann jetzt durchaus sein, dass der Markt nochmal hier rüber geht und dann hätten wir eben dieses Konzept der ignorierten Kerze, ja, gleich mit dabei. Aber die Frage ist halt, wie viel Raum gibt es tatsächlich noch nach oben? Ja klar, to the moon, aber ob das jetzt für den DAX gilt, das sei mal dahingestellt. Und ich kann mir eher vorstellen, dass die Marktteilnehmer jetzt eher das Ganze weiter fortführen und sich das schrittweise, das mag dann nochmal einen kleinen Move nach oben geben, sich an die Wochenbetrachtung ranschließen. Heißt also hier nochmal dieses Tief bei rund 21.150, 200 testen. Da muss man dann eben sehen, ob es tatsächlich nochmal hoch geht. Da nehmen wir es mal wieder raus. Ob das jetzt tatsächlich nochmal hoch geht und wir dann sowas ausarbeiten wie eine Schulter-Kopf-Schulter. Und das könnte dann entsprechend den DAX hier runterbringen. Und zwar auf die rund 20.500 Punkte. Das wäre wirklich sehr gesund, das darf man auch nicht vergessen. Ich bin ja jetzt nicht dabei, hier den Crash auszurufen, sondern es wäre eine gesunde Korrektur, dass man so ein bisschen Luft rauslässt. Und eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation ist ja im Endeffekt jetzt auch nicht dramatisch, sondern auch hier gilt eben eine gewisse Schwäche im Trend, die sich dann halt erstmal in ein bisschen Dampf ablassen entlädt, um von dort aus dann durchzustarten. Also das heißt, hier für uns, dass ich momentan jetzt nicht wirklich euphorisch bin, wenn es darum geht, den DAX wieder direkt hochzukaufen, sondern ich wäre hier eher etwas verhalten, um dann hier tatsächlich zu sagen, gut, 20.500 und dann kann man in Schwüngen hier dann von dort aus ja wieder weiterlaufen, da hat ja auch keiner was dagegen. Aber das wäre aus meiner Sicht sinnvoll und ich kann mir vorstellen, dass das dann eben tatsächlich auch ansteht. Ja, alternativ, was soll ich dazu sagen, kann es jetzt tatsächlich so sein, dass wir nochmal weiter hochlaufen. So, und dann sehen wir die 22.400 schon mal so als Ziel, dann reden wir über die 22.500 irgendwie so. Aber machen wir uns nichts vor, die Korrektur wird eben dann umso heftiger. Ja, das muss man auch dazu sagen, heißt also, das erste Szenario wäre zu favorisieren und es bietet sich offen gesagt auch aktuell an. Damit gehen wir in die Schweiz und im SMI. Ähnliches, sehen wir ein ähnliches Bild. Wir haben auch hier so jetzt nicht die identische Kerze, aber wir sehen, es gab nochmal hier den Versuch durchzulaufen, aber wir haben kein neues Hoch gemacht. Ja, das muss man auch dazu sagen. Wir kommen hier ja so langsam in diesen doch sehr kräftigen, starken Widerstandsbereich, der hier schon mal gebildet wurde im August 2021, dann mal durchbrochen wurde im Jahresverlauf und dann hier schon im April 2022 nicht mal mehr wirklich erreicht wurde. Von dort aus ging dann der SMI weiter runter und jetzt sind wir wieder da. Und ich bleibe dabei, die Grundidee für den SMI ist nach wie vor Korrektur. Ob es jetzt so weit tief geht, dass es also so weit runter geht, dass wir an die 11.200, 300 laufen, das sehe ich momentan nicht. Ich nehme das jetzt erstmal raus und bleibe einfach bei der Grundidee, dass wir rund 12.000 Punkte idealerweise sehen. Das mag jetzt nochmal ein bisschen hochlaufen, vielleicht sogar bis auf den ganzen Bereich von rund 13.000, 12.900 Punkten, aber auch dann ist der Markt reif für eine Korrektur. Sie sehen es, wir kommen ja hier vom Dezember, Anfang Dezember oder Mitte Dezember 2024 laufen wir konstant hoch und es ist Zeit für eine Korrektur. Ob die jetzt direkt im Anschluss kommt oder nochmal so ein kleiner Hüpfer nach oben kommt, das wird sich dann zeigen, aber im Großen und Ganzen ist für mich dann hier der ganze Bereich um rund 11.900, 12.000 Punkten überhaupt erst wieder interessant, wenn man über ein Engagement im SMI nachdenkt. Ja, der Nikkei, und da sind wir jetzt ja, der Nikkei zeigt sich hier auch genau so, dass er meine Analyse gesehen hat. Und ich meine, es lag auf der Hand, ja, dass wir uns hier in so einer Engspanne bewegen. Und ich kann mir vorstellen, dass wir jetzt tatsächlich auf das weitere Short-Szenario oder weitere Korrekturszenario gehen, muss ja nicht gleich Short sein, aber weiteres Korrekturszenario sehen. Das heißt einfach, dass wir ausgehend von der vergangenen Woche, die ja im Endeffekt hier schon, na, ihr seht, es geht ja schon los hier von der Indikation, ja, dass wir einfach noch weiter runterlaufen, dass wir die 37.650 sehen, ja, so in dem Bereich einen kurzen Bounce machen, kleinen Abpraller, dann von unten an die 200-Tage-Linie laufen, um dann sukzessive weiter runter zu gehen auf die 36.800 knapp, also in dem Bereich, um dann ja mal zu schauen, ob wir tatsächlich bis an die 35.300 laufen oder ob wir dann eher schon vorher stoppen. Auch hier reden wir nur über eine Korrektur und tatsächlich die beste Idee, die hierzu auffällt, sind A, 37.600 und B, 36.800 Punkte. Also das ist das, was ich mir hier momentan am ehesten vorstellen kann. Weil wie gesagt, die Stimmung ist im Grundsatz ja nicht negativ, sondern es ist eher ein Abwarten. Und auch hier ist natürlich die Frage, Japan exportorientiert eher. Wir reden über Zölle, die so nach und nach dann eben auf dem Verhandlungstisch landen. Und da ist man als Anleger wahrscheinlich eher etwas vorsichtiger, heißt aber noch lange nicht, dass man sich dann völlig zurückzieht. Und das ist das, was wir hier so ein Stück weit rauslesen können. Und damit ist die Grundidee, und ich versteife mich jetzt mal darauf, dass wir eher jetzt nochmal im Korrekturmodus bleiben und dann vielleicht spätestens bei 36.800, 700, 750, von mir aus 500, dass wir von dort aus dann wieder nach oben laufen und dann letztlich auch in der neuen Realität angekommen sind, wie auch immer die dann aussehen mag. Damit gehen wir in den S&P 500. Wir sind natürlich im Future, wir sind natürlich im Wochenchart, also der ES1 Future, der ist das. Und wir sehen auch hier, dass der S&P 500 doch sehr verhalten ist. Ja klar, wir haben das DeepSeek-Desaster. Naja, Desaster ist es nicht unbedingt, aber die Überraschung mit DeepSeek. Und seitdem, ja, Nvidia hat sich wieder ein bisschen erholt. Der ist ja auch da entsprechend an den Punkt gelaufen, wo ich auch sage, da kann man mal wieder gucken. Ja, von dort aus ging es auch wieder los von der Unterstützung. Aber reicht das schon, um den gesamten S&P 500 nach oben zu ziehen? Wir sehen hier, dass auch da die Unsicherheit erstmal überwiegt. Und wenn wir in den Tageschart reingehen, dann zeigt sich das noch mehr, dass einfach hier oben im Gesamtbereich von 6.000 Punkten, 6.100, ja, da geht es dann ja los, 6.100 Punkte, einfach der Deckel drauf ist. Da ist die Unsicherheit, Sie sehen es, wenn man die Linie so ein bisschen daran legt, ja, da ist die Unsicherheit, da wird ab und an mal kurz rübergehüpft, rübergelugt, aber im Großen und Ganzen ist da nichts zu holen aktuell. So, und hier sehen wir, und das ist auch nochmal interessant, dass wir immer weiter tiefere Hochs haben. Ja, jetzt will ich nicht davon sagen, dass wir in den Abwärtstrend gehen, das tun wir ja nicht, weil wir die tieferen, ja gut, wir haben tiefere Tiefs, aber Sie sehen, das ist ja alles eine Konsolidierungszone. Im Großen und Ganzen ist hier jetzt die Grundidee, dass der S&P 500 durchaus das Potenzial hat, jetzt nochmal nach unten durchzulaufen, 6.000, 5.950, 5.900 Punkte, die dann auch zu erreichen, um idealerweise dann auch da so lang zu pendeln. Es kann auch mal so runtergehen, vielleicht 5.850, ja, aber im Großen und Ganzen sollte sich der S&P 500 recht stabil in dieser Spanne bewegen. Warum? Weil es momentan zumindest von fundamentaler Sicht, soweit es auch letztlich bekannt ist natürlich, nichts gibt, was jetzt große Sorgen reinbringen könnte. Sprechen jetzt die Marktteilnehmer darüber, ob Donald Trump nicht ein bisschen deutlich über das Ziel hinausschießt? Ja, ich glaube, das kann man ganz einfach so sagen. Aber hat das jetzt wirklich Auswirkungen negativer Art auf die Wirtschaft und auch auf die Unternehmen in den USA, die uns ja alle gemeinsam anschauen und damit auch letztendlich auf die Weltwirtschaft? Eher nicht. Ja, das ist zumindest der Stand heute. Und damit kann man einfach auch hier festhalten, dass ja, es kann jetzt in die Korrektur gehen, aber bitte verhalten, entspannt. Es geht man vom oberen Ende der Range zum unteren Ende der Range und wieder zurück. Das ist das, was wir uns jetzt am ehesten vorstellen können und wo wir uns am ehesten auch einstellen können. Und wenn wir hier auch da bleiben, offen gesagt, dann haben wir wirklich viel auch erreicht. Denn man darf auch nicht vergessen, der Januar ist vorbei, das gesamte Window-Dressing, der Jahresanfang, das alles durch. So, jetzt braucht es auch neue Informationen, es braucht neue Impulse, neue Stories, die reinkommen müssen, um wieder das Feuer zu entfachen. Und offensichtlich, die Fed wird es nicht sein. Also muss man sich überlegen, tja, wo kommen denn jetzt die News her, die den Markt dann weiter bewegen? Tja, und bis die kommen, pendelt der Markt eben zwischen den bekannten Linien. Und es würde mich nicht überraschen, wenn eben an den bekannten Linien, auch das kennen wir ja, wenn wir dann nicht letzten Endes auch entsprechende News haben. Denn hier, schauen Sie mal, hier, das war ja die Woche, wo DeepSeek kam, aber der charttechnische Analyst hat schon kommen sehen, dass hier eigentlich eine Korrektur ins Haus steht. Dass sie dann so heftig ausfällt, das weiß man nicht, aber dass hier was passieren kann, das weiß man schon. Und das ist eben der Effekt. Ja. Wenn man beides zusammenpackt, dann kann man damit auch ganz gut was anfangen. Damit gehen wir in die Nasdaq und hier haben wir ein ähnliches Bild wie im S&P 500. Ja, man probiert es immer wieder mal, aber ich bleibe auch hier dabei. Die Bewegung bis in den Bereich 20.150, ja, die kommen ja hier her, ja, das 20.000 von mir aus, also wollen wir jetzt nicht um ein paar Punkte reden, ein paar 100 oder 150, aber dass wir uns in den Bereich reinbewegen können, ich glaube, das ist greifbar. Momentan schiebt die Nasdaq, nicht S&P, die Nasdaq sich eben zwischen 21.000 und 22.000 knapp hin und her. Das ist einfach so eine 1.000-Punkte-Range. Das ist sicherlich eine interessante Orientierung, wenn man intraday unterwegs ist. Ja, dann kann man das sicherlich ganz interessant handeln. Aber Sie sehen schon, in der einer Woche, zack, geht's rauf, geht's runter. Da lässt sich jetzt momentan nicht viel machen. Und wenn man in den Tageschart reinschaut, dann muss man auch hier ein bisschen schneller sein. Ja, da geht's mal ein paar Tage hoch. Aber jetzt sehen wir hier auch entsprechend am Freitag dann schon, dass der Markt wieder zurückkommt. Und wir hier im Endeffekt, naja, was soll ich sagen, relativ deutlich vor Augen haben, dass es eben hier weiter abwärts geht. Also das ist dann die Verbindung in die Wochenanalyse und dementsprechend wäre ich jetzt hier auch mit Neupositionierungen, Neukäufen etwas zurückhaltender, etwas vorsichtiger, um zumindest mal abzuwarten, wie es dann weitergeht. Und in dem Bereich bei rund 20.000 oder 21.000, 20.900 oder vielleicht rund 20.000, da kann man die ganze Geschichte mal wieder ein bisschen weiter anschauen. So, also genau, 21.000, 22.000. Ja, das sind so die Punkte, mit denen man sich dann beschäftigen kann. Und zu guter Letzt gehen wir dann in den Dow Jones. Und hier sehen wir noch ein bisschen deutlicher, wie schwer der Markt es momentan hat. Wir haben hier einen Spinning Top, jetzt haben wir den Doji. Und das sind beides an entsprechender Stelle, nämlich hier im Widerstandsbereich, keine Zeichen, wo man sagt, jetzt geht's aber all in, ja, sondern ganz im Gegenteil, es ist Unsicherheit, gleiche Geschichte wie im S&P 500 und wie auch in der Nasdaq. Die Grundidee ist letzten Endes, dass wir hier die rund 42.500 sehen und die Option haben, 42.000, 41.750, sowas in dem Bereich auch zu erreichen. Ich habe ja schon mal letztes Mal eingezeichnet, die 200-Tage-Linie, die sollte dann da irgendwo angekommen sein, je nachdem, wie langsam sich das oder wie schnell sich das Ganze dann bewegt. Aber das ist so aus meiner Sicht die Grundidee, die wir nicht mehr für den Dow Jones nehmen können, sondern eigentlich auch für zumindest die amerikanischen Märkte. Und bitte machen wir uns nichts vor, dann sollten die europäischen, und damit meine ich den DAX, auch nachziehen. Heißt also, auch da ist eine gewisse Vorsicht angebracht, ja, wie ich auch schon gesagt habe. Und dementsprechend können wir jetzt aus dem großen Bild mal ins Kleine gehen. Da habe ich Ihnen wieder drei Aktien mitgebracht. Eine kennen Sie ja auch schon dauernd, ja, die ist ja mit dabei, nämlich Apple. Ich habe Ihnen Disney mitgebracht. Ja, Disney folgt eigentlich dem Ruf der Zeichnung. Ja, also das war die Grundidee, die hier ausgehend von der Woche vom 2. Dezember 2024, dass es mal runtergeht. Und ich hatte ja eigentlich diesen Unterstützungslevel von rund 110 angenommen. Es ging ein bisschen darunter, aber bis zu rund 100 oder 103 hat es nicht gereicht. Man ist dann hochgelaufen, hängt aber wieder fest. Und das war auch hier die Idee. Wir haben die 200-Wochen-Linie, wir haben den Widerstand. Damit haben wir einen Doppeltop. Und damit haben wir eigentlich, sehen Sie, diese Range, die sich ja hier auch über, ne, diese das ist ja eine Konsolidierung, die sich über Jahre jetzt hinzieht, wird nochmal bestätigt und damit ergibt sich eine interessante Möglichkeit, A, wenn man Gewinne hat, die vielleicht mal mitzunehmen und B, mal zu gucken, ob es nicht wieder dazu kommt, dass Disney so langsam aber stetig in Schwüngen auf rund $85 zurückfällt. Denn das ist das, was sich hier jetzt so langsam abzeichnet und Sie sehen es selbst mit einem schnellen Blick vom Chance-Risiko-Verhältnis ist das sehr interessant, wenn es denn aufgeht. Ja, wie gesagt, das ist ja eine Idee, die sich hier anbietet, darf man für sich selber mal prüfen, um dann selbst natürlich auch eine Entscheidung zu treffen. Aber ja, das ist das, was mir hier so ins Auge fällt und damit kann das vielleicht ganz interessant sein für jemanden, der nach Short-Situation sucht. Ja, und ich kehre mal zurück zu Donald Trump und dem Gazastreifen. Und ja, ich will jetzt nicht in die Politik reingehen, weil das auch offen gesagt nicht mein Tisch ist. Aber wir können ja mal ein bisschen weiterdenken. Sehen wir mal an, es kommt tatsächlich zu irgend sowas wie, ja okay, dann lass uns das Ding mal aufbauen. Also lass uns mal Gaza aufbauen, ja, in welcher Form auch immer. Dann muss das ja irgendjemand machen. Und jetzt können wir uns natürlich wieder zusammen überlegen, ja gut, wer könnte das denn machen? Ja, da kennen wir natürlich Donald Trump, ein amerikanisches Unternehmen. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, aber Moment mal, Wieland, warum hast du denn jetzt hier Hochtief? Das ist ein deutsches Unternehmen. Warum habe ich Hochtief dabei? Weil Hochtief im Jahr, nicht 2000, sondern 1999, die Turner Construction gekauft hat. Eines der größten Bauunternehmen in den USA mit internationaler Erfahrung. Und vor allem auch mit Erfahrung im Nahen Osten oder Nahen Osten oder Mittleren Osten, die unter anderem den Burj Khalifa gebaut haben in den Vereinigten Emiraten, die den Alhambra Tower in Kuwait gebaut haben, die ja halt in Pakistan irgendwas gebaut haben, die in Riyadh was gebaut haben und dementsprechend halt da in der Gesamtregion Erfahrung haben. Tja, und wenn die zu Hochtief gehören, dann können wir uns natürlich mal Hochtief anschauen und damit kommen wir wieder mal zu der Frage, warum ist der DAX stark, wenn die Wirtschaft in Deutschland nicht wirklich auf so richtig weiterläuft, weil, naja, die Unternehmen im DAX ja nicht nur in Deutschland was machen, sondern offensichtlich weltweit. So, und das sehen wir eben auch hier bei Hochtief. Was können wir jetzt bei Hochtief direkt machen? Ja, momentan ist Hochtief ja bereits schon stark. Wir sind weit entfernt von der 200-Tage-Linie, über die 200-Wochen-Linie brauchen wir gar nicht erst zu reden. Und wir sind im Grundsatz ja, wenn wir uns das ganz langfristig anschauen, ja erstmal in einer Korrektur der Abwärtsbewegung und sind da ungefähr jetzt bei ja, 2/3 der Gesamtbewegung. Sie sehen, da fehlt ja nicht mehr viel und im Endeffekt sind wir hier auch in einem Widerstandsbereich. Ja, das heißt, so richtig euphorisch reinspringen würde ich jetzt nicht unbedingt ins Auge fassen. Es kann durchaus sein, dass Hochtief jetzt hier nochmal so zurückkommt. Aber, und das ist der wichtige Punkt, jetzt lassen Sie mal die Verhandlungen laufen, nachdem alle irgendwie jetzt mal drüber nachgedacht haben, ob, inwieweit der Vorschlag und ob der Vorschlag sinnvoll ist, was man daraus machen kann. Ja, bis dahin kann Hochtief ja noch ein bisschen korrigieren. Aber mit einem Unternehmen, das halt weltweit so entsprechend aktiv und tätig ist und im Besitz eines US-Unternehmens ist, könnte das ganz interessant sein. Ich weiß viel, viel, viel Wenns und möglicherweise und Spekulationen, aber im Endeffekt, wenn man sich für Börse und Aktien interessiert, sind das ja die Szenarien, die man so durch den Kopf laufen lassen kann, um zu gucken, bei all dem, was so besprochen wird, wo liegen denn da eigentlich die Möglichkeiten und die Chancen? Und ich kann mir eben vorstellen, dass Hochtief dann interessant werden könnte oder ein vergleichbarer Player. Es muss es ja nicht Hochtief sein, es kann auch jemand anders sein, aber man kann sich die Szene ja mal anschauen und dann dementsprechend die Analyse gehen. Und wenn Sie da jemanden haben, dann schicken Sie mir das gerne auch hier in die Kommentare. Dann kann ich das ja mal mit reinnehmen und dann können wir das gemeinsam mal weiter verfolgen. Denn eins, glaube ich, ist sicher, wenn da eine positive Einigung zustande kommt, dann ja, wird da natürlich alle die großen Dollars. Ja, das bleibt nicht aus und das liegt einfach in der Natur der Sache. So ist unsere Welt eben auch aufgebaut. Aber das heißt für uns eben, können wir ja gucken, inwieweit da auch entsprechende Chancen für Anlagen liegen. Ja, und damit gehen wir zu Apple. Wie immer, Apple. Ja, Apple bewegt sich auch so im Rahmen dessen, was ich auch hier schon so beim letzten Mal gesagt hatte. Ja, ich bin ja davon ausgegangen, dass es ein bisschen weiter runter geht. Jetzt ist halt einfach die Frage, reicht diese Mini? Ja, man könnte jetzt sagen, es ist ein Harami, aber so weit will ich jetzt nicht gehen. Technisch gesehen irgendwie, wenn man es isoliert anschaut, ja, aber irgendwie fehlt da die Trendbewegung, also die richtige Bewegung. Das ist auch nicht mit einer Kerze getan. Ja, also dementsprechend, hier sehe ich halt momentan noch nicht ganz so die Idee, dass es sofort nochmal raufgeht. Ich kann mir vorstellen, dass wir nochmal einen Ticken runtergehen, dass wir eben nochmal doch die 220, ja, sowas in dem Dreh sehen, um von dort aus idealerweise durchzustarten und dann nochmal den Angriff auf 230, 40 Dollar zu nehmen und idealerweise, ja, das ist aber nur idealerweise, steigt Apple dann endlich mal aus dieser Range aus und macht nicht dann so ein Fehlsignal wie zuletzt, sondern geht dann ebenso richtig in die weitere Aufwärtstrendbewegung über. Erstmal Zukunftsmusik, aber für mich momentan sieht es danach am ehesten aus. Das heißt, die Grundidee, dass es erstmal jetzt weitergeht, ist erst für mich vom Tisch. Ich warte jetzt eher darauf, dass wir nochmal auf die 220, also in dem Dreh, dass wir da nochmal runterlaufen, um dann idealerweise nach oben zu gehen, vielleicht sogar ein letztes Mal, um dann auszubrechen. Schauen wir mal, ob es so kommt. Ja, damit haben wir es auch schon wieder für die Marktwoche. Ich finde, es ist wahnsinnig spannend, es ist wahnsinnig interessant, auch zu beobachten, was eigentlich jetzt wirklich in der Welt passiert, wie es auch tatsächlich mit Donald Trump ist. Denn man darf nicht vergessen, er ist erst seit 2 Wochen im Amt und ist eigentlich ja wie ein Wirbelwind, wie ein Hurricane, weiß nicht, rauscht er durch die Institution und wirbelt natürlich viel auf, das muss man sagen. Es gibt viel Diskussion, es gibt viele Dinge, die die Märkte da aber auch bewegen können. Das heißt, für uns wirklich ist es wichtig, auch mal hinzuhören und hinzuschauen. Aber es ist eben auch wirklich wichtig, mal hinter die Kulissen zu schauen und mal so den Schreckmoment einfach hinter sich zu lassen und zu sagen, okay, was könnte denn daraus entstehen? Also es könnte vor allem Gutes daraus entstehen. Was könnte er wirklich im Schilde führen? Was könnte er wirklich im Auge haben? Und welches Ergebnis lässt sich dann aus den zwangsläufig entstehenden Verhandlungen dann auch für ja, Aktionäre ableiten? Und das ist der Blick momentan, den wir eher behalten sollten und Vorsicht dann davor auch zu viel ja, in die eine oder die andere Seite zu rutschen zwischen Euphorie und Empörung, ja, wie das eben so ist momentan. Dazwischen liegt die Chance und nach der suchen wir. In dem Sinne, ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche und wenn Sie mögen, dann hören und sehen wir uns wieder am Donnerstag dann mit Fast and Forex. Ihnen erstmal alles Gute und bis bald, Ihr Wiener Dahlt.